herzlich willkommen. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich freue mich schon sehr darauf. Zu Gast haben wir heute Dr. Johanna Dahm. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und Wirtschaftsphilosophin. Sie hat im Top-Management bei dem Pharmaunternehmen Novartis gearbeitet, ist heute Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin und engagiert sich auch im Umweltprojekt der Ocean Cleanup zur Befreiung der Flüsse und Meere von Plastikmüll. Johanna, sieh es mir nach, ich habe jetzt nicht alles aufgezählt, was du in deinem Leben schon alles geleistet hast, auch mit nationalen und internationalen Preisen. Mir war wichtig, dass wir da so einen kleinen Auszug machen, was heute für unser Thema auch ganz wichtig ist. Erstmal herzlich willkommen, Johanna Dahm.
Freue mich total, dass ich da sein darf. Vielen herzlichen Dank.
Und als zweites natürlich auch den Dr. Ben Bark, promovierter Sportwissenschaftler. Du bist Mentor für ganzheitliche Gesundheit, für Körper, Geist und Seele. Auch du bist Keynote-Speaker, Buchautor und Entwickler der Fox Akademie, die auch schon für viele Menschen einen großen Impact im Leben gebracht hat und ihr Leben wirklich auch, einschließlich meinem Leben, wirklich zum Besseren gebracht hat. Herzlich willkommen auch du, Ben.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben heute was Spannendes vor. Ihr beide arbeitet ja mit Führungskräften und kümmert euch darum, dass diese Menschen in ihre gesunde Selbstführung gelangen. Und ihr habt unterschiedliche Ausrichtungen allerdings darauf, was wesentlich ist aus eurer Sicht für den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen mag ich jetzt einfach einmal ganz frei fragen, Johanna, magst du vielleicht so 2, 3 Sätze dazu sagen, was so deine persönliche Ausrichtung ist, wenn du mit Führungskräften arbeitest?
Ja, vielleicht ist mir meine persönliche Ausrichtung gar nicht so unbedingt wichtig, als vielmehr die persönliche Ausrichtung der Führungskraft oder überhaupt des Menschen. Ich möchte mich da gar nicht so sehr auf Führungskräfte beschränken und begrenzen, weil jeder Mensch ja im Grunde Führungskraft seiner oder ihrer selbst ist. Ja, so die Selbstführung des Menschen ist, glaube ich, mehr denn je gefragt heute, angesichts der ganzen Herausforderungen, die wir so haben, von morgens bis abends, kommen wir sicherlich im Verlauf noch zu. Ne? Ich meine damit Informationsüberflutung, die vielen Rollen, die wir heute haben, die vielen Rollen, zwischen denen wir vielleicht auch hin und her springen und nicht mehr so wirklich entscheiden können und müssen. Der Jobwechsel, zu dem wir andauernd auch getrieben sind. Was ist heute noch eine Führungskraft, operativ, strategisch? Gestern war es so, morgen so. Die Entscheidungen, zu denen wir gezwungen sind und nicht mehr treffen wollen, weil es uns zu gefährlich erscheint und so weiter. Und da erstmal zu fragen, was ist wirklich wichtig? Was sind die Prioritäten? Was ist aber der Entscheidungsrahmen? Kennen die Leute den überhaupt? Meistens kennen sie den nicht. Und dann einfach auch zu schauen, was darf ich, was muss ich, was kann ich und zu was bin ich auch bereit und zu was sollte ich auch bereit sein? Also das sind so die Fragen. Als Person in der Organisation und dann auch nochmal in der Verantwortung für die Gesellschaft. Und da beschäftige ich mich auch sehr stark mit verschiedenen Religionen und auch mit dem Buddhismus. Weil gerade zum Thema Entscheidungen und Führung kann man sich ja immer viel selbst ausdenken und über die eigene Meinung philosophieren. Das tun wir gerade sehr stark, sollten da aber immer wieder auch ein Korrektiv haben von außen. Ich denke, da gibt es sehr schöne Möglichkeiten, einfach auch nochmal sich zu reflektieren. Ja, und dafür bin ich da. Ja, also einfach so ein Stück weit Spiegel zu sein dessen, was die Menschen sich so vorstellen, um dann auch zu sagen, ist das zielführend und ist das auch morgen noch zielführend? Also auch so diese mittel- und langfristige Perspektive nochmal aufzumachen, sodass die auch morgen mit einem guten Gewissen noch aufwachen, ja? Mhm. Und viele müssen sich dann auch nochmal ein ganzes Stück weit korrigieren. Oder auch Dinge komplett verändern und auch dafür bin ich dann da mit meinem Team gemeinsam, weil das würde meine Kompetenz komplett übersteigen, wenn ich das alles alleine machen würde, zu sagen, wie können wir dann nachhaltig in so eine Umsetzung gehen. Das war mal so in einem kurzen Monolog, wofür ich auf der Welt bin, mein Purpose, andere über sich rauswachsen zu lassen und mit ihnen zu wachsen. Und ich freue mich sehr, dass wir das in diesem Gespräch diskutieren können. Danke für diese Frage, denn wann darf man schon mal darüber reflektieren, was man selbst eigentlich tut, ja?
Ich würde auch gerne noch einen Moment bei dir bleiben, weil du jetzt auch so ein bisschen so, du hast die unterschiedlichen Facetten und auch Ebenen angesprochen, ne? So was, wo ist mein Entscheidungsrahmen, was habe ich für Kontextbedingungen? Wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn Menschen zu dir kommen und du eigentlich merkst, okay, hier ist gar nicht so viel Raum mehr für Entscheidungen wirklich da? Also woran erkennst du, dass jemand innerlich eigentlich längst erschöpft ist, obwohl er nach außen hin noch total funktionsfähig erscheint?
Naja, darin sind ja zwei Komponenten in der Frage. Das eine ist so diese Erschöpfung und die Frage ist immer, wann sind Menschen erschöpft und was erschöpft sie tatsächlich? Und da sind wir immer sehr schnell im Blaming, ja. Also ich muss irgendwas tun oder irgendjemand anders verhält sich nicht so, wie ich es gerne hätte und dann laufe ich so dagegen und das erschöpft mich. Aber Schuld ist der andere, ja. Also das ist ja, würde ich mal sagen, so in aller Munde. Ja, also das System ist falsch und ich bin richtig und deswegen sollte das System sich ändern. Ich nenne das so den Stubenfliegeneffekt. Ja, also ich laufe immer wieder gegen dieselbe Wand oder ich fliege immer wieder gegen dieselbe Scheibe, finde den Ausgang nicht und deswegen ist die Stubenfliege halt irgendwann erschöpft oder fällt irgendwann runter. Die Stubenfliege erkennt aber nicht, dass sie gegen eine Scheibe fliegt. Ja, und die Scheibe ist halt nun mal stärker. Vielleicht ist aber nebendran gerade das Fenster offen und sie wagt nicht den Umweg, um nach draußen zu kommen. Also das ist schon mal das eine, zu zeigen, warum willst du nach draußen, warum willst du durch dieses Fenster, warum musstest du unbedingt durch die Scheibe sein und warum gehst du nicht den Bypass eben durch die andere Seite. Da sind schon mal sehr viele Aha-Effekte und die Leute sind einfach sehr stark davon überzeugt, dass die Scheibe aufgehen müsste für sie, damit sie den direkten Weg gehen können. Die Frage ist halt, warum ist da diese Selbstüberschätzung, dass die Welt sich um sie herum ändern, drehen müsste? Ja, also dieses egozentrische Weltbild, was wir ja haben, seitdem wir irgendwie seitdem wir verstanden haben, die Sonne dreht sich nicht um die Erde und dann haben wir gleich mal gedacht, die Erde dreht sich auch um mich selbst. Das ging ja eigentlich ratzfatz, ja, diese kopernikanische Wende. Und das ist halt ein Fehler. Das ist ein Fehler. Ja, und den müssen wir alle einsehen. Ja, also das Unternehmen ist nicht dafür da, mich zu pleasen, sondern ich bin nun mal da, das Unternehmen zu pleasen. Das ist einfach so. Das begreifen die Leute nicht mehr. Also das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, die Leute wissen immer nur, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. Also gerade heute Morgen wieder 3 Telefonate zu dem Thema geführt und das bringt sie dann bis auf die Intensivstation, bis zum Pankreaskrebs oder bis zum Herzinfarkt oder wohin sie immer, dass sie alles wissen, was sie nicht wollen. Also bis hin dazu, dass sie im Urlaub 3 Wochen da sitzen und darüber reden, was sie alles blöd finden in ihrem Leben, aber nicht wissen, was sie gut finden im Leben. Und dieses Complaining, ist natürlich etwas, was Leiden mit sich bringt. Aber die Leute sind so, im Buddhismus sagt man affected, also sind so anhaftend an ihrem Leiden, dass sie den Absprung nicht finden. Das können wir auch neuronal nachweisen, da weiß der Ben sicher alles dazu. Ja, also die Neuropsychologie beschäftigt sich ja auch damit. Dr. Joe Dispenza sagt da Wire and Fire, ja, also wir haben einfach ganz viele Verbindungen in unserem Gehirn, die dauernd befeuert werden dadurch, dass ich mich mit meinem Stress beschäftige, ja, also ich sage einfach, das ist blöd und das ist böse, das ist blöd und das sage ich dann jeden Tag und über ganz viele Zeiten komme ich dann einfach nicht mehr raus und in diese Entscheidung gegen meinen Rhythmus, gegen meine Angst, gegen mein dummes Handeln einfach zu entscheiden zum Besseren. Weil es einfach eine Veränderung bedeuten würde, die ich da gar nicht mehr wirklich schaffe. Es ist wie so eine Zentrifugale. Ja. So, und die schmeißt mich halt irgendwann aus dem System. Meine Leistung wird schwächer, mein Körper wird schwächer, meine Kraft wird schwächer und ich kann dem nicht mehr standhalten. So, die Frage ist halt, entscheiden ist ja Handeln, trotz Zweifel und Angst schaffe ich vorher den Absprung. Also erkenne ich diese Zeichen, gibt es ja mannigfaltige und möchte ich es dann auch. Und das heißt aber auch oft, dass ich mich gegen den Mainstream entscheiden muss, weil ich beschäftige mich ja mit ganz vielen Menschen, die das auch so machen. Und wenn ich dann immer abends mit Leuten rausgehe, die alle über den Chef klagen und die alle gegen die Firma klagen und die alle dieselben Klamotten tragen und die alle dieselbe Haarfrisur tragen und die alle Botox benutzen und so weiter, dann habe ich natürlich auch Angst, mein Umfeld zu verlieren, also meine Peer Group. Und das wird dann schwierig. Und du kennst vielleicht die Geschichte der Arche Noah, ja, oder auch Buddha und den 12 Tierkreiszeichen. Also am Ende waren es diejenigen, die überlebt haben, die einfach von ihrer Spezies die einzigen waren, die abgesprungen sind, die den Absprung geschafft haben. Nicht die Masse, sondern es waren diejenigen, die den Absprung geschafft haben, um dann eine neue Spezies, eine neue Ära zu gründen. Und das wird auch hier so sein. Ja, also die Masse erliegt einfach einem Super-GAU, ja, einem kapitalistischen und einem übergestressten Super-GAU. Und die anderen, die das erkennen und den Absprung schaffen und sich davon separieren, diese Entscheidung treffen, die werden es begreifen und die werden dann zu Menschen wie dem Ben gehen und sagen, ich brauche Hilfe, schaff mir ein neues Konzept, ich schaff das nicht mehr. Die werden ihr Social Media abschaffen, die werden sich fokussieren lernen, die werden vielleicht, so wie ich das mache, meditieren lernen und so weiter und so weiter. Erfordert das auch wieder Kraft? Ja. Ist das eine Entscheidung, die schwerfällt, gerade zu Beginn? Ja, wissen wir aus dem Sport oder auch aus Managementtechniken und so weiter, dass es des Trainings, der Routine bedarf, jeden Tag und jeden Tag ein bisschen mehr? Auch ja, es ist kein Zuckerschlecken, ja, es ist kein Eisessen, das macht Freude, ja, von Anbeginn. Kann ich das aber mit positiven Emotionen verknüpfen? Auf jeden Fall kann ich da mir Gruppen suchen, die sich gegenseitig bestärken. Fantastisch. Ich übe mich zum Beispiel gerade in Zen-Buddhismus. Das ist die Hölle, ja? Also du sitzt da still 20 Minuten, guckst auf einen Punkt, darfst noch nicht mal die Augen schließen. Ich wirklich, alles in mir sträubt sich, weil ich so ein Bewegungstyp bin. Aber ganz ehrlich, danach, oh mein Gott, das ist so wunderbar und wir feiern dann, wir loben uns gegenseitig, wir sind wie neu geboren und darauf sich schon zu freuen ist großartig. Der wahre Zen-Buddhist freut sich dann natürlich nicht mehr drauf, ja, der lebt schon diese Gelassenheit. Soweit bin ich aber noch nicht und das macht auch gar nichts. Ich gehe da nicht mit mir so hart ins Gericht. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist für dich, aber wir diese Veränderung jetzt auch mit positiven Gedanken, kleinen Zwischenschritten, Gruppen zu füllen, die sich gegenseitig bestärken, anstatt zu sagen, oh, das ist aber schwierig, das schaffst du nicht, bleib doch lieber dabei. Mit wem soll ich denn dann abhängen, wenn ich rauche? Ja, wer trinkt denn? Nee, wenn du nicht trinkst, dann macht es ja gar keinen Spaß und all diese Sachen. Ja, da muss man sich dann vielleicht auch von denen lösen, die mich runterziehen, ja?
Ja, vielen Dank. Ich würde einmal gerne zu dir, Ben, übergehen. Also mich würde interessieren, was teilst du? Wo bist du vielleicht auch ganz anderer Ansicht? Oder was würdest du ergänzen wollen?
Ja, ich fand das unglaublich spannend und erkenne da dann ganz viele Parallelen. Es fängt ja schon mit diesem Satz von Hippokrates an, den er, glaube ich, mal gesagt hat, bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist, das loszulassen, was ihn krank gemacht hat. Ne?
Und
ich habe in meiner längeren Erfahrung in der Begleitung von Menschen immer wieder erlebt, dass sie an Dingen bewusst festhalten, die sie krank machen, seien es jetzt die Rückenschmerzen, sei es ein starkes Übergewicht, aus Angst vor Veränderung. Also man arrangiert sich mit einem Zustand, der einem vertraut vorkommt, weil er sich sicherer anfühlt und vielleicht auch dieses Complaining, was Johanna beschreibt, zu einem, da bewege ich mich in einem Rahmen, der mir bekannt ist, der mir vertraut ist, dafür bekomme ich vielleicht Aufmerksamkeit, dafür muss ich nichts verändern, weil das ist ein Zustand, der jetzt über mich hereingebrochen sind, meine Gene sind nicht gut, ich habe da irgendein Leiden oder sowas. So ist das jetzt und deswegen bin ich da drin verhaftet. Und das ist, glaube ich, einer der in meinen Augen traurigsten Momente, die ein Mensch erleben kann, sich mit einem schlechten Schicksal sozusagen zu arrangieren und das wie ein Endzeit-Szenario jetzt zu bestreiten. Und dabei erkenne ich dieses Verständnis von Johanna, was sie beschreibt, dass Menschen da irgendwie immer wieder gegen die gleichen Hindernisse prallen und auch wenn sie dadurch taumeln, zurückfallen, sich nicht vorstellen können, dass es andere Wege dahin gibt. Und ich habe das ganz aktuell bei einem Klienten, den ich begleite, der einem sehr langjährigen Arbeitsverhältnis steckt als Freiberufler, also eigentlich alle Freiheiten hat, da etwas zu verändern, aber sich so verbunden mit diesem Bereich fühlt, da so viel Verantwortung und Verständnis auch für diesen Bereich hat, dass das irgendwie in eine schwierige berufliche Situation noch so viel Energie gesteckt wird, als zu sagen, ich lasse jetzt los und orientiere mich neu. Und diese Erschöpfungszustände, die vielleicht daraus hervorgehen, die spielen sich ja auf mehreren Ebenen ab. Das sind eine Mental Fatigue, also eine quasi kognitive Erschöpfung, die kann man dann daran erkennen, dass Menschen eben entscheidungsfaul werden, will ich nicht sagen, aber entscheidungsunfähig werden, nicht mehr regenerationsfähig sind. Da gibt es also ganz, ganz viele Facetten. Emotional durch diesen Dauerstress, durch dieses über Jahre hinweg beklage ich mich über Umstände. Ich kriege eine völlig neue Realität dadurch. Also die ist so pessimistisch, sie ist so eingetrübt, die ist so niederschmetternd, die lässt einen ja einfach hilflos eigentlich zurück. Und das fühlt sich dann auch irgendwie noch vertraut an. Und diese Nervenbahnen, die feuern, selbst wenn der Umstand gar nicht mehr da ist, immer noch zuverlässig weiter, wenn nicht eine neue, stärkere Autobahn gebaut worden ist. Und auf körperlicher Ebene werden die Menschen dann auch, die werden schlapp, die werden infektanfällig, die haben gar keine Fähigkeit, sich mehr zu regenerieren. Und das ist eigentlich für mich der kritischste Zustand, an dem ich eine Erschöpfung, eine beginnende Erschöpfung oder auch schon eine fortgeschrittene Erschöpfung festmache, indem ich erkenne, dass Menschen auf die Frage, kannst du dich noch regenerieren? Erlebst du noch dieses Gefühl von Erholung? Johanna hat das also so wunderbar in der Herausforderung des Zen-Buddhismus und ihrer Meditationspraktik beschrieben. Ne? Erfahre ich trotz der Anstrengung und des bewussten Runterfahrens in dem nächsten Moment noch ein Erholungsmoment, Erfrischungsmoment, wenn das nicht mehr da ist, dann ist ein ganz, ganz kritischer Zustand erreicht, den man auch teils labortechnisch dann analysieren kann, über bestimmte Blutmarker oder sowas. Ne? Aber es ist facettenreich einfach. Also man kann es nicht an einer Sache festmachen. Und ich konnte mich unglaublich damit identifizieren, dass es Menschen unfassbar schwerfällt, Dinge, die über Jahre in einer ungünstigen Form stattgefunden haben, dann bereitwillig zu verändern, weil es fast Teil ihrer Identität geworden ist.
Ja. Und darf ich dazu noch was ergänzen? Ich finde das so spannend, was du gerade sagst, diese Nachweise auf physiologischer Ebene. Also wir können das ja auch im MRT nachweisen, zum Beispiel ein meditierendes Gehirn versus ein nicht meditierendes Gehirn unter Stress. Ja, also welche Bereiche im Gehirn aufleuchten und so weiter. Ich bin da ja blutiger Anfänger, weißt du, ich beschäftige mich damit ja jetzt gerade erst. Ich bin ein halbes Jahr bin ich ja dabei, ja. Und sehe bei mir schon Veränderungen. Also mein größtes Verwundern über mich selbst war, als ich mal am Strand saß und meditiert habe und auf einmal kamen diese kleinen Fliegen und die saßen mir auf der Nase und ich wollte nicht mehr dagegen schlagen oder die weg. Ja, sondern ich habe es einfach gelassen und da dachte ich so, wow, okay, ja, das ist schon eine Verbesserung, ja. Aber die Frage ist ja, wie bekommen wir einen Menschen, der ohnehin jetzt schon Krisen, Herausforderungen und so weiter ausgesetzt ist, also schon gestresst ist, in einen so, wir nennen das ja resilienten Zustand, ja. Und dann müssen wir ja beide wohl wahrscheinlich sagen, der beste Zeitpunkt damit zu beginnen war gestern und der zweitbeste ist heute. Ja, und da kann ich ja aus meiner eigenen Geschichte nur sagen, weil ich immer schon Leistungssportlerin war. Also ich habe getanzt, ich habe Hochleistungen getanzt, Ballettausbildung und so weiter, habe ich mich immer bewegt und dadurch auch mich sehr gut fokussieren können. Und ich habe ja Kinder verloren, also zwei Totgeburten hinter mir. Und viele Menschen haben mich gefragt, wie hast du das geschafft? Ja. Und bin trotzdem wieder in den Job zurückgekehrt, habe danach meine Mutter gepflegt, habe danach ein Unternehmen gegründet, habe jetzt 11-jähriges Jubiläum und muss sagen, dass ich sogar ein Buch darüber geschrieben habe, über Kindesverlust und anderen Menschen damit helfen konnte und so weiter. Und Jetzt will ich nicht sagen, dass ich das meisterlich geschafft habe, überhaupt nicht. Also ich hatte da sehr viele Tiefpunkte, aber mir hat das Fokussieren, das resilienter sein in Krisen sehr geholfen, um mich selbst natürlich auch mit Hilfe, aber da raus zu bewegen. Ja, trotzdem die Welt sich so stark verändert hat, trotzdem ich auch durch meinen Job viele Reisen, viele Reorganisationen in Unternehmen, taffe Führungskräfte, ihr könnt euch das vorstellen, ihr wisst es ja beide, als Frau in diesen Reorganisationsprozessen und so weiter sehr vielen Dingen ausgesetzt war, die stressig sind. Ja, und ich kann nur sagen, ich hatte immer eine gute Basis. Ja, ich hatte physiologisch, aber auch mental immer eine gute Basis, um das zu meistern. Und ansonsten habe ich genetisch und sonst wie keine anderen Voraussetzungen als jeder andere Mensch. Ja, also ich glaube, man wird nicht geboren zu hören. Wenn das so wäre, dann hätten wir das längst rausgefunden, Ben, glaube ich, und hätten da die Zauberformel. Ja, aber der beste Zeitpunkt war gestern, mit etwas zu beginnen, was uns resilienter und resistenter macht. Aber der beste, zweitbeste Zeitpunkt ist halt heute. Ja, und ob es jetzt 30 Sekunden ist zu meditieren, ob es mit einem Waldspaziergang ist, den Hund an die Leine zu nehmen. Für manche ist es zum Beispiel auch Chantren zu singen. Unter der Dusche können wir anfangen zu summen, um den Körper in Bewegung zu bringen. Es gibt so viele Ansätze. Das ist, glaube ich, eher die Krux und da sind wir wieder beim Entscheiden. Es gibt so viel und es gibt so viel Bücher, Instagram-Hinweise. Es gibt dann die Gurus, die sagen, man muss ins Eiswasser gehen. Ich zum Beispiel würde nie ins Eiswasser gehen. Ja, ich hasse Eiswasser. Kannst du mich mit jagen? Selbst wenn du mir versprichst, ich sehe danach 20 Jahre jünger aus, ist mir völlig egal. Ja, also für wen ist was das Richtige? Das ist viel wichtiger. Und zwar egal, was meine Freundin sagt und was in der Zeitschrift steht oder was auf TikTok der letzte Trend ist und so weiter. Das ist die viel wichtigere Frage. Und heute fangen viele Menschen nicht mit irgendwas an, weil sie so ein FOMO haben, ein Fear of Missing Out. Ja, aber wenn ich das mache, kann ich ja nicht das machen. Wenn ich den Shake trinke, dann habe ich ja nicht genügend Protein. Wenn ich Protein nehme, dann habe ich aber nicht genügend Ballaststoffe. Und dann geht dieses Mind-Talk geht los. Ja, und dann sitzen sie eigentlich nur auf der Couch, scrollen durch ihr Handy und haben gar nichts getan und sind noch mehr exhausted, sind noch mehr erschöpft, als sie es ohnehin waren. Und da würde es mich ehrlich gesagt, Ben, auch interessieren, weil so sind wir ja ursprünglich zusammengekommen, ja. Wie bringen wir die Leute eigentlich dann dazu, sich mal für eine Sache zu entscheiden, mit der sie beginnen? Einfach mal ins Tun zu kommen, selbst wenn die Angst da ist, ja, dann aber verpasse ich was oder vielleicht ist es nicht ganz das Richtige. Ja, einfach mal den ersten Schritt zu machen, was Gutes für sich zu tun. Vielleicht ist es das Falsche, aber es ist besser, als nichts zu tun. Das ist für mich immer wieder so ein Punkt, wo ich sage, einfach mal machen, es könnte ja sogar besser werden, als es vorher war.
Also ich glaube, unglaublich interessant, so auch nochmal für mich rauszufühlen, regelrecht, wenn du das so beschreibst, ne, dass also die Frage ist ja, was konnte dir jetzt vielleicht noch Schlimmeres begegnen als das, was du erlebt hast? Ja, also da spüre ich viel Empathie und ich glaube am Ende, dass das vielleicht nicht in der Häufigkeit, aber doch auch unheimlich viele Frauen betrifft und das ist brachial, ne? Und also was sollte dir jetzt irgendwie noch in der Arbeitswelt passieren, was dich stärker treffen könnte als so ein erschütternder Verlust? Und das Zweite, was ich als Gedanke hatte, ist, Dinge im Leben passieren, die erschüttern uns aufs Mark. Und das fühlen wir vielleicht auch sehr unterschiedlich, was das schon ist, was uns aufs Mark erschüttern kann. Was bleibt, ist die Fähigkeit und die Freiheit zu entscheiden, wie wir mit den Dingen umgehen, so wie du das beschreibst. Ne? Was kann daraus an Energie oder Ähnlichem auch frei werden? Nicht als Teil des Heilungsprozesses, aber als Teil der Verbindung, die du zu dir selbst dann vor allem halten darfst. Und das Dritte, was ich sehr häufig beobachte in der heutigen Zeit, das ist auch etwas, worüber wir intern immer wieder diskutieren, ist ja, Die Leute müssen mindestens bei jeder Entscheidung und bei jeder Sache, die sie aktiv beginnen, ob es eine Meditation ist, ob es in Bewegung kommen ist, ob es sich mit Freunden treffen ist, ob es was Frisches zubereiten ist. Sie müssen sich immer in dem Moment gegen Dinge, die vielleicht noch einfacher sich anfühlen, nämlich du beschreibst den Griff zum Handy, schnell mal ein bisschen scrollen oder sowas, bisschen schnelles Dopamin tanken oder sowas, ach, jetzt muss es ein bisschen mehr sein. Ne? Dagegen müssen sie sich mindestens zur Wehr setzen und dann liegen wir in der heutigen Zeit einem Grundverständnis auf davon, dass alles immer sofort eintreten muss. Wir bestellen was am selben Tag, liegt von der Tür, als nächstes fliegt eine Drohne über uns und lässt es vor die Füße plumpst und so weiter und so fort. Zu diese Quickfixes gibt es in diesem Bereich aus meiner Sicht nicht. Mit einem entscheidenden Abstrich, den ich machen würde, den du sagst, mit etwas zu beginnen, sich darin zu reflektieren und die Energie aufzubringen, das einen gewissen Zeitraum durchzuhalten. Und wenn ich das schaffe, ne, und jetzt wird es ja wahnwitzig zu sagen, es ist die hohe Kunst, 20 Minuten zu schweigen und die Augen offen zu halten und auf einen Punkt zu gucken, alle Achtung, im Vergleich zu, wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass 5-minütige Meditation die Substanz des Gehirns auf eine Art und Weise verändern, die Neurowissenschaft zu Jubelschreien veranlasst und die meisten Menschen lassen das links liegen. Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass, du hast das so schön gesagt, der beste Moment gestern, der zweitbeste jetzt, heute. Genau in diesem Moment. Ja. Diese Dinge sind nicht dafür gemacht, um unmittelbar irgendetwas, was an Problem entstanden ist, einfach auszulöschen, sondern sie sind dafür da, in uns etwas wachsen zu lassen, was uns dann, wenn wir in schwierigere Phasen kommen, resilienter macht, stärker macht, selbstbewusster macht, in sich ruhender macht und so weiter. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, kein Quick-Fix zu erwarten, sondern gerne im Verständnis, es sind Kleinigkeiten, aber die behalte ich bei, die integriere ich. Ich reflektiere mich da drin. Was macht das mit mir? Ist das jetzt das Richtige oder was würde sich vielleicht noch besser anfühlen? Und das ist wunderbar gesagt, ob wir nun summen oder singen, weil das etwas in unserem Brustkorb und im Gehirn auslöst, ob es der Spaziergang durch den Garten oder in den nahegelegenen Park ist oder am Ende eine kurze Meditation. Einfach nur gehen vielleicht, ne, was meditative Zustände im Gehirn auslöst. Wir haben so viel und wir sollten einfach gucken, was uns gut tut und damit einen Moment lang durchhalten auch. Denn der Kontakt zu sich selbst, zu Menschen, der wird heute vielfach gescheut, sondern es wird in bestimmten Automatismen verharrt. Das ist im Übrigen auch für mich ein sehr, sehr starker Indikator, dass jemand erschöpft ist. Automatismus vor tatsächlicher Präsenz.
Total.
Ich muss noch
total
weiter funktionieren oder sowas, ne? Dass ich verkörpere etwas oder ich bin nur etwas, weil ich diesen Beruf habe oder, ne? Dieses egozentrische Weltbild.
Wahnsinn. Darf ich dazu, Reiser, wir übergehen dich gerade so ein bisschen, aber ich habe direkt dazu gleich im Anschluss habe ich zwei Dinge, die ich gerne anfügen würde. Darf ich? Ist das okay? Ist das im Drehbuch drin?
Mach das erstmal und dann will ich gleich mal so ein bisschen woanders hin.
Super, super, aber es passt gerade so gut. Also ich habe zwei Aspekte dazu. Also zum einen, ich habe ja den Drogenreport, so eine große Drogenuntersuchung entscheiden unter Drogen, gerade bei Führungskräften habe ich ja in Deutschland, Österreich, Schweiz im vergangenen Jahr zusammen mit der FAZ durchgeführt und das hat so mal nochmal unterstützt das, was du gerade sagst, also diese Suche nach den Quick Wins. Wir haben heute 24% Führungskräfte, die also tatsächlich noch stärkere Drogen als Alkohol nehmen. Alkohol eher zum Downen, ja, aber die ganzen Uppers, also Kokain, Amphetamine und so weiter, um die Quick Wins überhaupt zu erreichen. Das heißt immer Endresultate zu erreichen, ne? Im Vertrieb und so weiter, Endresultate zu erreichen. Wir sind so Endresultat fixiert in unserer Gesellschaft, gerade in unserem Berufsleben, dass wir das Experiment und den Weg zum Resultat nicht wertschätzen. Ja, das, was du gerade gesagt hast, dieses einfach mal anfangen, den ersten Schritt gehen, ist nicht das, worauf wir Wert legen, sondern nur, was bringt mir das? What's in for me? Das ist ja auch immer die Frage in jeder Geschäftsleitungssitzung, wenn ich irgendwo drin bin. Ja, wenn wir die Entscheidung treffen, was ist das Resultat? Was bringt mir das? Kannst du mir das garantieren? Und so weiter. Ja, und das wird dann unterstützt mit Supportern. Ja, also meistens sind es tatsächlich Drogen und es wird auch immer öffentlicher diskutiert und es wird auch immer mehr angeboten sogar von Führungskräften ihren Mitarbeitern. Und es ist weniger und weniger ein Deckungsbetrieb. Was meine ich damit? Also es wird nicht mehr vertuscht. Es ist katastrophal. Seitdem wir also das Marihuana-Gesetz haben, dass wir also zumindest im Eigenkonsum nutzen dürfen, ist es sehr, sehr öffentlich gemacht worden. Und zwar nicht nur in Frankfurt. Ja, das möchte ich betonen. So, und das Zweite ist, wir können aber dieses Denken eigentlich umdrehen. Und da sehe ich uns beide auch in der Pflicht, indem wir sagen, nicht das Resultat, sondern der Weg zum Resultat wäre erstrebenswert. Und wir haben meines Erachtens uns mit dem Sprichwort der Weg ist das Ziel so ein bisschen ins Knie geschossen, meines Erachtens, weil wir noch mehr fokussiert sind auf das Ziel und weniger noch auf den Weg, weil wir jetzt in jedem Schritt vom Weg schon ein Ziel sehen. Ziel, 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 Ziel. Ja, und zwar möglichst kalkuliertes Ziel. In Unternehmen alles vorprogrammiert, automatisiert, in der Balance Scorecard dementsprechend vorkalkuliert und so weiter. Anstatt zu sagen, wir können viele Dinge nicht mehr kalkulieren, weil, wie du sagst, ja, egozentrisches Weltbild, ja, ich bin Unternehmen, die Welt muss sich um mich drehen, tut sie aber nicht. Ja, weil im Ausland Embargo, andere Politik, Religion schlägt Wirtschaft und so weiter, funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen dauernd Umwege gehen. Es ist so wie beim Slalomfahren vielleicht, ja. Der Weg und das Ziel sind unterschiedliche Dinge, aber wir müssen den Weg mehr wertschätzen, vielleicht sogar unterschiedliche Wege gehen innerhalb eines Unternehmens, anstatt alle auf gleiche Wege zu trimmen, ja. Jeder Biorhythmus ist anders, schon bei Kindern in der Schule. Lern- und Verständnispfade sind unterschiedlich. Jeder darf sich selbst mehr kennenlernen. Der eine hört und versteht über Audiokanäle, der andere über Sehen und Schreiben. Andere brauchen eine schöne Umgebung, eine Ästhetik. Andere brauchen eine karge Umgebung und eine ganz minimalistische Umgebung. Darauf muss viel mehr Weg gelegt werden, also wie ich den Weg gehe. Und nicht auf Effizienz, Ziel, Leistung. Wer hat es am schnellsten geschafft? Und das sind zwei Dinge, die wollte ich hier noch anfügen. Die haben wir noch überhaupt nicht in unserem Unternehmensverständnis. Ja, wir trimmen alle auf gleich. Wer am schnellsten die 100 Meter läuft, der hat gewonnen und kriegt die Medaille. Und das ist meines Erachtens, das Leben ist kein Sportwettbewerb. Ja, selbst wenn wir das gerne so hätten, weil wir dann Leistungen messen könnten. Aber im wirklichen Leben funktioniert es anders. Und da müssten wir mehr gerade in den automatisierten, roboterisierten Zeitalter, auf das wir jetzt zugehen, den Menschen mehr als Individuum betrachten. Das hat uns die Ayurveda voraus, das hat uns das Yoga voraus und das haben uns viele östliche Ansätze voraus. Da dürfen wir im Westen, glaube ich, noch lernen. So, Reiser, ich bin jetzt still, entschuldige bitte, aber der Ben hat mich jetzt so mitgezogen gerade.
Du, das ist eigentlich genau die Richtung, in die ich auch gehen möchte, weil ich, auch wenn es bei euch die ganze Zeit schon mitschwingt, möchte ich es nochmal wirklich auf den Punkt bringen, dass es wirklich nicht nur darum gehen darf, dass wir, wie du sagst, das Ziel im Blick haben und immer eine Verbesserung, sondern was ist eigentlich mit all diesen Bereichen, die, obwohl wir etwas tun, nicht besser werden, obwohl wir uns anstrengen, sie sich nicht verändern. Also in meiner Arbeit stelle ich ganz häufig fest, dass es gar nicht unbedingt die einzelnen Dinge sind, die wir tun, die eine Verbesserung bringen, sondern allein die Treue, in etwas immer wieder zu wiederholen, dabei zu bleiben, obwohl es sich nicht verbessert. Also da würde ich gerne so ein bisschen drauf eingehen, weil man ja auch schnell, und ich erlebe das auch so, schnell in einen Bereich kommen kann, wo Verbesserung in eine Selbstoptimierung und in einen Zwang hineinführt, der macht, dass man eigentlich immer glaubt, es muss besser werden. Und es auch diese Idee hat, das Leben hat so eine lineare nach oben Kurve. Und wenn ich aber nicht eine Verbesserung erlebe, wenn es nicht sich verändert, dann bin ich gescheitert. Im Grunde genau das, was du gerade sagtest. Ich will es nur gerne nochmal richtig so in den Fokus rücken. Was bedeutet es, bei etwas zu bleiben? Und wo würdet ihr auch sagen, wo darf man bleiben, selbst wenn es keinen unmittelbaren Effekt sofort in irgendeiner Veränderung hat?
Ben, magst du mal anfangen? Ich habe jetzt schon so viel gesprochen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen.
Das hast du hoffentlich nicht. Es ist ja genau das Wertvolle, auch da die Eindrücke von dir zu bekommen. Ich merke selbst, dass das ein Gespräch ist, in dem ich gar nicht so viel über meine eigene Position nachdenke, sondern so viel auch von dir da wiedererkenne und merke, wie wertvoll eben diese Perspektivwechsel an der Stelle sind. Also ich mag da im ersten Moment für mich einmal einordnen, dass Optimierung für mich, ich sehe das im ersten Moment nicht negativ. Ne? Also unser Körper optimiert eigentlich ständig. Ich nehme es mal als Beispiel, das Gehirn macht 2% unserer Körpermasse aus, aber 20% Energieumsatz. Und es gibt heute Studien, die belegen, ich meine, es ist die Uni Bonn, die das untersucht hat, dass das Gehirn ständig seinen Energiestoffwechsel optimiert und dahin Proteine schickt, wo Energieaufwand besteht, zum Beispiel. Ne? Also unser Körper macht das ständig, aber wir dürfen aufpassen, dass wir ihn nicht in einen Zustand versetzen, in dem er dann nicht mehr aktiv, sondern reaktiv wird. Das bedeutet für mich, versetze ich meinen Körper in einen Dauerstresszustand, ist das Nervensystem ständig alarmiert, entsteht aus einem eigentlich energieausgleichenden System ein energiekompensierendes System. Und das heißt, wir verlieren da ganz viel Ressource in dem Moment. Also es geht nicht mehr darum, es zu optimieren, sondern irgendwie noch zu kompensieren. Vielleicht an der Stelle. Für mich wird Optimierung im Sinne eines Optimierungswahns vielleicht oder einer ständigen Selbstverbesserung dann problematisch, wenn ich mich auf Kennzahlen konzentriere, statt in einem Körpergefühl zu sein, statt zu spüren, was tut mir eigentlich gut, wenn es nicht mehr einer Sache dient, sondern irgendwie einem ständigen, ich verbessere mich irgendwie, um top irgendwas zu sein oder sowas. Und ich glaube, dass das aus den Dingen, die Johanna gerade geschildert hat, ein akuter Problemzustand geworden ist, noch mal mehr als früher. Wir haben inzwischen irgendwelche, ich sag, Olympische Spiele passt nicht, aber ihr wisst, was ihr meint, irgendwie die Enhanced Games oder sowas, wo wir ganz bewusst gedopte Menschen neue Höchstleistungen bringen lassen. Das ist beeindruckend, gar keine Frage, ne? Aber es ist irgendwie ein komisches Bild, was da entsteht. Wir werden auch diesem Anspruch nicht mehr Genüge tragen können im Zeitalter eines KIs. Wir werden unsere Kinder darauf vorbereiten dürfen, dass sie 13 Jahre lang eine Ausbildung, ein Studium durchlaufen, um im nächsten Moment, in den nächsten Jahren vielleicht schon ein System zu haben, das innerhalb von 2 Minuten mehr weiß als sie selbst, obwohl sie ihr halbes Leben zu diesem Zeitpunkt darauf verwendet haben. Ich glaube, dass das in meinen Augen dann wirklich gefährlich werden könnte und dass es so wertvoll ist, Menschen in ein Körperbewusstsein zu bringen, in ein Gefühl zu bringen, dass ihnen den Einsatz, die Zeit oder die Energie oder den Fokus, den sie gerade dahin verschieben, weniger zur Erreichung eines Ziels als zur Verbindung zu ihrem Selbst eigentlich oder zur Verbindung zu ihrer ganz ursprünglichen Frage, was mache ich hier, was kann ich hier für mich und für andere Menschen vor allen Dingen beitragen? Denn es gibt jetzt ein Buch, das, glaube ich, zuletzt auch höhere Wellen schlägt, Die with Zero. Ne? Das letzte Hemd hat eben tatsächlich keine Taschen und da wirst du dich nicht nochmal zum Schluss wahrscheinlich auf irgendwelche Vertriebserfolge oder sowas berufen, sondern in meinem Verständnis ist das so, und das prägt ja auch meine Arbeit, was habe ich in Menschen hinterlassen? Und auch wenn es dann darum geht, vielleicht Gesundheit ein Stück weit zu optimieren, vielleicht eher noch zu stabilisieren oder auch präventiv ja gerne zu arbeiten, dann ist das so, dass das Ressource für Menschen schafft, die mit ihrem Dasein, und das sind dann auch ausgewählte Menschen, das ist ja nicht mit jedem Menschen, dass das stattfindet oder dass ich das machen wollen würde, weil die in meinen Augen etwas Wertvolles in diese Welt hinein. Bin wahrscheinlich ein bisschen größer geworden in der Beantwortung deiner Frage. Das ist so das, was in mir zumindest in dem Moment aufkommt.
Und das, was ich darin höre, ist auch diese Theorie oder die Idee, unser Körper weiß, was gut für ihn ist. Er hat die Tendenz, immer sich zum Ausgleich zu bewegen, wenn wir ihm nicht im Wege stehen mit unseren eigenen Ideen und unserem ständigen Eingreifen, du solltest aber eigentlich XYZ tun, dann haben wir einen Raum gestaltet, der es uns selbst möglich macht, dass eben Veränderung, Verbesserung eigentlich immer stattfindet, aber nicht ständig von uns kontrolliert, beeinflusst, eingegriffen. Ist das so?
In Teilen, ne, ist das vollkommen in Ordnung für mich, nach etwas zu streben und da auch Dinge zu beeinflussen, die vielleicht in ein Ungleichgewicht gekommen sind. Und ich möchte auch klar sagen, das ist auch in den Aussagen von Johanna, glaube ich, sehr deutlich zutage gekommen, dass diese natürliche Intelligenz manchen Menschen heute abgesprochen werden darf. Und dass es der wichtigste Weg wahrscheinlich ist, dass die wieder entsteht, dass wieder eine Verbindung entstehen kann. Aber nehmen wir nochmal das Beispiel, wie viele Ratgeber gibt es zum Elternsein oder sowas, die ganz unterschiedliche Perspektiven vertreten oder sowas. Eine Mutter hat einen natürlichen Instinkt in der Regel, ne, wenn sie eben nicht in irgendeinem großen Struggle oder sowas steht. Ich glaube, deswegen ist es so wertvoll, auch die Arbeit von Johanna, dass es Berührungspunkte gibt, die einem helfen, Bewusstsein entstehen zu lassen, Reflexion zu schaffen, in Berührung zu kommen mit Lebensperspektiven, auch mit anderen Blickwinkeln letztlich, die durchaus schmerzhaft sein können und dann Potenzial zur Veränderung. Wir erleben das dieser Tage seit Montag ja auch in einer gewissen Art und Weise. Als Team meine ich.
Ja, ja. Johanna, du hattest vorhin ja auch schon den Buddhismus mit reingebracht, auch diese Sichtweise von, es gibt etwas Übergeordnetes, was vielleicht ein höheres Bewusstsein hat oder sehr wahrscheinlich ein höheres Bewusstsein hat und viel mehr im Blick hat als ich selber, der oder die ständig versucht, irgendwas zu kontrollieren oder irgendwo einzugreifen. Hast du den Impuls, da noch was mit von dieser Seite einzubringen oder würdest du gerne noch was anderes mit ergänzen?
Ja, also dieses Thema der Optimierung und das Bewusstsein oder auch das höhere Bewusstsein schließen sich ja gar nicht aus. Ne? Also, dass ich verantwortlich bin für meine Ressourcen, ist ja etwas, was sich durch alle Religionen zieht erstmal. Ja? Mir ist ein Körper gegeben, mir ist ein Verstand gegeben, mir ist ein Herzensbewusstsein gegeben, mir sind Ressourcen, Kompetenzen gegeben, wie das Mitgefühl, die Kompetenz zu lieben und so weiter. Und die Frage ist jetzt natürlich, was wir daraus machen, wenn wir beginnen, diese Kompetenzen und diese Ressourcen zu nutzen, aktiv zu nutzen und auch überzunutzen. Ja, also den Körper einzusetzen, um damit etwas zu erreichen. Was wir ja jetzt momentan tun, ne? Also Social Media oder wir haben OnlyFans oder wir haben alles Mögliche. Ja, also wir benutzen zum Beispiel das Äußere, um damit Geld zu verdienen. Ja, oder um Kunden anzulocken oder so. Ich glaube, wir haben auf LinkedIn, ich arbeite ja auch für LinkedIn, da gibt es Studien, dass also jetzt irgendwelche Posts mit Frauen, die einen tieferen Ausschnitt haben, obwohl es eine seriöse Business-Plattform sein will, jetzt mehr Conversion haben, als wenn sie jetzt zum Beispiel so ein Oberteil anhaben wie du und ich. Ja, also ist so. Was heißt das? Wir lernen jetzt unsere Ressourcen, unsere Kompetenzen einseitig überzubetonen, ja, und auf das Äußere zu fokussieren. Das heißt, wenn wir uns auf so einer Wippe bewegen, ja, innere Werte, äußere Werte, dann verschiebt sich das auf einmal. Es kommt aus der Balance, ja. Ich habe mal, ich glaube, mit Ben im Vorgespräch war das so, ich habe so mal ein bisschen süffisant gesagt, du, wenn es so zwei Tore gäbe, auf der einen Seite wäre Injection für Botox und Konsorten, auf der anderen Seite wäre Injection für Intelligenz, dann würden alle trotzdem bei Botox und anderen Fillern stehen und wahrscheinlich nur zwei Leute bei Intelligenz. Ja, oder wir könnten dasselbe Bild aufmachen mit Botox und anderen Fillern und das andere wäre für Empathie, ja, wo man sich seine Dosis Empathie abholt, weil wir es von außen nicht sehen, ja. Im Vertrieb ist es zum Beispiel so, die Leute, die sagen immer, die Leute geben Geld aus für Ferrari und Co., aber nicht für die gute nachhaltige Heizung, weil wir die nachhaltige Heizung nicht sehen. Wir sehen den Ferrari vor der Tür, aber nicht die Heizung, die wir im Keller haben. Ja, also wir haben einen deutlichen Überhang an Werten, Statussymbolen, die wir außen sehen. Deswegen auch das Investment in den Körper, Proteinshakes, ja, das Fitnessstudio, die Adidas-Klamotten, Glamour im Fitnessstudio. Wir müssen Selfies im Fitnessstudio machen, wahrscheinlich mehr als wir Zeit in die Übungen stecken und so weiter. Also es ist eine totale Verschiebung. So. Das ist angepasst eben auch an die Zeit, und ich komme zum Punkt, angepasst an die Zeit, in der jetzt alles im Grunde sehr kleinen Wirkungskreis hat in der persönlichen Begegnung, aber sehr großen Wirkungskreis hat in der digitalen Bewegung. Ja? Das ist eine Adaption. Jede Evolution hat ja Adaption. Optimierung im Sinne der Adaption. Anpassung an die Gegebenheiten. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ist das eine tatsächliche Optimierung oder ist das eine Adaption zum Schlechteren hin? Ja, also wenn ich mich sozusagen wie eine Litfaßsäule verhalte, ja, ich plustere mich nach außen immer mehr auf und nach innen höhle ich immer mehr aus. Und diese Überlegung würde ich gerne anstellen, denn wir haben ja einen neuen Konkurrenten. Es ist nicht der andere Mensch. Ja, ich bin Kind der 70er Jahre, da hat man noch gesagt, du musst besser sein, du musst schneller sein, du musst weiter sein, du musst ja noch mehr wissen und so weiter, weil geburtenstarke Jahrgänge. Ja, nach mir kamen die geburtenschwachen Jahrgänge, da wurden alle so ein bisschen faul, ein bisschen lazy und so. Ja, aber jetzt haben wir eine neue Konkurrenz, das ist der Roboter. Ja, und das ist der Avatar. Ich habe ja schon meinen eigenen Avatar inzwischen in meinen E-Learnings, ja, den Johannatar. Also ich habe jetzt schon eine digitale Figur, die mich ersetzt. Und so werden wir alle ersetzt. Und zwar durch Figuren, die sind schöner, glanzvoller, schneller, kommen intelligenter daher, sind gefüttert mit KI, wissen alles und wir werden alle abschmieren. Das heißt, was auch immer wir machen mit unserem Körper, Proteine, Eiweißshakes, zum Ben gehen, ins Fitnessstudio gehen, wir werden immer verlieren. Wir werden immer den Kürzeren ziehen. Das sind buddhistische Gedanken insofern, als wir affected sind. Wir haben die Anhaftung ans Außen. Statt auf die Werte, die KI und der Roboter nicht haben. Das sind Mitgefühl, Selbstmitgefühl, Herzensverbindungen, Compassion, ja, die Möglichkeit, das große Ganze zu sehen, sich zu fokussieren im christlichen Glauben oder auch im islamischen Glauben, das Mitleid, ja, also die Nächstenliebe und so weiter. Das müssen wir der KI alles antrainieren, aber das haben wir. Aber wir vernachlässigen es. Wir vernachlässigen es auch in der Firma, ja? Wir gucken nicht mehr darauf, oh Gott, da hat jemand gerade sein Kind verloren, da hat gerade jemand seinen Mann verloren, seine Frau verloren und so weiter. Wir kommen gerade in die große Sterblichkeit in der Gesellschaft, auch im Unternehmen. Generationenkorridor, wir haben vier Generationen im Betrieb. Ganz viele kommen jetzt in dieses Alter, in der gestorben wird oder aber zu Hause gestorben wird. Wir haben überhaupt keine Programme dafür, überhaupt nicht. Wir wissen nicht, wie wir mit Tod am Arbeitsplatz umgehen. Aber wir haben KI ohne Ende, super. Ja? Also wir haben das, was uns als Menschen ausmacht, nicht. Wir haben das, was uns effizienter, leistungsfähiger, von außen her schöner macht, haben wir zuhauf, im Übermaß. Das meine ich mit Buddhismus oder auch die Religionen hielten uns in der Balance. Ora et labora, bete und arbeite. Das haben wir verloren. Das haben wir komplett verloren. Und wir müssten jetzt dahin kommen, dringend, das ist mein Appell heute, danke, dass ich das so anbringen kann, wir müssten dringend dahin kommen, diese Menschlichkeit, den Humanismus, wieder in die, nicht nur Arbeitswelt, sondern auch in die private Welt zu bringen. Denn was bringt es uns, wenn um uns herum alles effizienter wird, und wir am Ende nur noch alles delegieren, wenn wir uns auf die menschlichen Aufgaben nicht mehr stützen, weil wir sie nicht mehr erkennen. Weil wir sie nicht mehr erkennen. Und das ist unsere Aufgabe. Und für die müssen wir uns jetzt entscheiden. Sonst bauen wir keine Arche Noah mehr. Ja? Das schaffen wir sonst nicht mehr. Und dann gehen wir unter. Und dann haben wir tatsächlich das, wovon der Ben gesagt hat, das ist gefährlich. Und Sam Altman und alle weiteren, die formulieren es ja noch viel eher. Die sagen nicht mehr, es könnte eine Gefahr drohen, sondern die Gefahr besteht schon längst, dass wir dieser Maschinerie von Automatismen, Computern und so weiter unterliegen. Dann ist Zero Menschlichkeit, Zero Empathie, Zero irgendetwas. Dann wird unsere Gesichtszüge abgelesen und so weiter. Dann heißt es einfach, Ben, ich sehe, du hast einen Schmerz. Brauchst du eine Schmerztablette? Hier ist das Programm dagegen. Einatmen, ausatmen, Schmerztablette, fertig. In einer halben Stunde, in 23 Minuten wirst du schmerzfrei sein. Ich sehe, du hast eine andere Blutgruppe. Alles klar, es dauert 24 Minuten. So wird es dann sein. Und ist der Ben damit aber in seinem Wesen erkannt? Möchte er von einer Roboterhand mal gestreichelt werden? Nein, will er nicht, sondern er will ein Wort, er will einen Zuspruch, er möchte Augenkontakt, in echte Augen haben und so weiter. Und das wird uns alles verloren gehen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Herzlichen Glückwunsch. So, das ist so mein Appell heute, dass wir vor lauter Optimierung und Adaptierung nicht vergessen, was uns wirklich als Menschen ausmacht.
Was ja auch nicht ersetzbar ist am Ende des Tages.
Das wird ein Surrogat sein und wir müssen aufpassen, denn natürlich gibt es jetzt schon ganz viele Avatare, die täuschend ähnlich sind und für die viel Geld bezahlt wird natürlich. Und die Menschen wissen nicht, dass dahinter nur eine Computerstimme und ein gefaktes Profil ist. Aber es funktioniert am Bildschirm, aber nicht zum Anfassen, zum in den Arm nehmen, zum sich ausweinen, Emotionen zeigen. Ja, also es saugt die Emotion aus, anstatt sie zu nähren. Und du weißt selber, was das dann mit dem Körper macht, was das mit der Seele macht, was das mit dem Geist macht. Wir werden immer kränker. Die Pharmaindustrie wird immer mehr verdienen. Ja, und dazu wollen wir auch alle immer älter werden. Das heißt, wir liegen an einem Tropf. Ja, im übertragenen Sinne. Wir liegen an einem Tropf. Und das ist im Grunde, alle sind krank, emotional, irgendwann dann physisch, sind abhängig von Medikamenten, Drogen und so weiter. Und das Handy spielt seine Rolle. Und dann herzlichen Glückwunsch. Wir haben das übrigens alle in den Filmen schon. Ne? Wir haben The Matrix und wie die Filme alle heißen. Es ist alles schon vorprogrammiert. Wir haben nur nicht genau hingesehen. Und also lasst uns anfangen, ja, mit solchen Gesprächen wie mit heute, mit Bens Arbeit, es gibt Menschen, die entscheiden sich dagegen, ganz aktiv, ja, also wie gesagt, das sind wenige, aber das sind wirklich gute Leute, die sagen, ich habe all mein Facebook, all mein Kram, alles abgeschafft, das gibt's gar nicht mehr, ich lege mein Handy, wenn ich nach Hause komme, in den Schrank, ich mache meine Meditation, ich gehe mit meinen Kindern in den Wald, die führen die sind ja deswegen nicht rückschrittlich, die sind nur erwacht. Und gern mehr davon. Gern mehr davon.
Wir haben ja eine Gesellschaft, die zumindest vordergründig sehr stark darauf fokussiert ist, den Wert Freiheit für sich hochzuhalten. Gleichzeitig, wie du das vorhin auch schon in diesen Bildern skizziert hast, ich weiß nicht, ob ich jetzt so pauschal sagen kann, wenige, aber es sind immer weniger bereit, dafür eine Eigenverantwortung auch zu übernehmen, die dann macht, dass man sich selbst ganz bestimmt auch entscheiden kann, wovon man eben nicht mehr abhängig sein möchte. Wenn vielleicht auch jetzt nochmal zum Schluss, dich zum Wort kommen zu lassen, dieses Thema, wovon müssen wir uns frei machen? Wo dürfen wir selbst in unsere Verantwortung kommen? Was siehst du da für dich auch und welchen Appell würdest du jetzt zum Schluss auch nochmal von deiner Seite geben?
Also das Prinzip der Eigenverantwortung so zu erleben, dass es kongruent ist zu echten verbindenden Zielen. Das würde ich so als vielleicht Oberbegriff sagen, was mich da drin jetzt auch nochmal mit den Aussagen von Johanna in gewisser Weise aufhorchen lässt. Ich glaube, dass ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil darin liegt, dass wir aus Vergangenheit und Zukunft uns frei machen. Ein Stück weit, das klingt zwar eher etwas hochtrabend formuliert, um den Moment wieder zu erleben und uns kritisch zu hinterfragen, das, was ich jetzt in diesem Moment mache, tut mir das vielleicht wirklich gut oder welcher Sache soll das hier gerade dienen, dass ich am Smartphone hier irgendwie scrolle? Ich will das nicht verteufeln, versteht mich nicht falsch. Es darf ein Teil unseres Alltags sein, aber es darf nicht irgendwie irgendwann über uns bestimmen, dass ich mich mit jeder Frage an irgendeine KI wende und meine eigene Reflexion, mein eigenes Wissen, meine eigenen Gedanken dann der ständig unterordne, weil das muss ja richtig sein oder sowas. Und die kann verdammt überzeugend sein und am Ende komplett falsch liegen mit den Aussagen. Also mein Verständnis davon ist, weg von dem, was früher vielleicht war, zu was auch an Schmerz und auch schlechten Gewohnheiten existiert, zu hin, was ist in diesem Moment gerade relevant, wo kann ich in Verbindung gehen, wo kann ich die Komponenten echten Miteinanders der Fähigkeiten des Menschen ausschöpfen und leben, weg von einem in der Zukunft mit irgendetwas ganz Bestimmtes passieren oder sowas. Ich steuere auf ganz spezifische Ziele vielleicht im Zweifel hin, weil das, was in der Zukunft relevant ist, kann in diesem Moment bereits stattfinden, indem ich mir einen Apfel nehme statt einem Maßriegel, indem ich einen Moment frische Luft atme, anstatt an dem Handy irgendwie rumzuspielen, indem ich eine kurze Meditation eingehe, statt irgendwie mich wieder durch irgendwas von außen berieseln zu lassen. Mhm. Und das Verrückte wird sein, dass diese Art zu leben alles verändert. Unsere Zukunft sowieso schon über das, was wir gerade machen, weil wir werden andere Menschen dadurch. Wir entwickeln auch andere Identifikationen dadurch. Und wir kommen in einen Zustand, in dem wir einfach bessere Entscheidungen aus meiner Sicht fällen können. Ein Mensch, der fürsorglich mit sich ist, der ist fürsorglicher mit dem Umfeld, der ist empathischer. Es gibt diese Untersuchung bei Führungskräften, also das ist beeindruckend, wenn es um körperliche Ressource geht, dass Stress sich auf andere Menschen überträgt, dass ein Zustand, in dem ich unausgeruht bin, dazu führt, dass ich einfach nicht die Ressource zur Verfügung habe. Und das lässt sich jetzt ganz viel weitermachen. Ich wollte es aber nicht ausufern lassen, sondern nochmal die Aussage für mich, zurück zu sich selbst, in den Moment kommen, in dem Moment etwas machen, was mir vielleicht wirklich gut tut und nicht kurzfristig irgendeine Art von Befriedigung schafft, wird langfristiges Glück erzeugen. Und das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Komponenten, weil wenn wir das in einer ehrlichen Art und Weise leben und uns auch befreien von dem gerade, was auf weltpolitischer Bühne da an eklatant grauenvollen Vorbildern dann auch aktiv ist, dann haben wir eine gute Chance, diesen Planeten nachhaltig zu erhalten und unser Miteinander auf eine Art und Weise zu leben, die uns allen guttun wird.
Vielleicht darf ich dazu noch einen Satz ergänzen. Ich habe mir vor kurzem ein Bild gekauft. Ihr seht ja im Hintergrund, ich bin so ein Fotofan. Und auf dem Bild ist eine junge Frau zu sehen, die auf einem Skateboard ist. Ja, und sie fährt einfach einen Hügel hinunter. Und wir können uns, glaube ich, gerade alle vorstellen, wie das ist, ne? Skateboard, Freiheit, der Wind um die Nase, die Klamotten fliegen so ein bisschen. Und jetzt stellt euch mal vor, die Frau hätte gleichzeitig ein Handy in der Hand und würde da drauf gucken. Und sie hätte dieses Gefühl nicht mehr, weil sie einfach mit ihrer Aufmerksamkeit parallel bei dem wäre, was im Handy passiert. Ja, ob Nachrichten oder TikTok oder vielleicht eine Mail oder was auch immer. Und ich glaube, Ben, was du gerade so schön gesagt hast, das spricht so zu meinem Herzen. Einfach in dem Moment auf dem Skateboard sein. Nur auf dem Skateboard sein. Und im Buddhismus sagt man, wenn du isst, dann iss. Wenn du schläfst, dann schlafe. Und wenn du liebst, dann liebe aus vollem Herzen. Und wenn du auf dem Skateboard stehst, dann verdammt nochmal, dann fahr einfach auf diesem Skateboard. Ja. Und ich glaube, das bringt uns wieder ins Gefühl. Ja, auch der Freude. Wir können gar nicht mehr die Freude erleben, weil, wie du sagst, wir gucken die ganze Zeit, ja, selbst bei der schönsten Lasagne oder was auch immer, ich gehe gar nicht italienisch essen, deswegen kommt mir die Lasagne gerade in den Kopf, ja. Bei der schönsten Lasagne gucke ich gerade Irankrieg. Ja, wie kann mir die Lasagne denn dann noch schmecken? Ja. Nein, Lasagne ist Lasagne und Irankrieg darf dann einfach mal kurz Pause haben. Und wenn ich auf dem Skateboard stehe, dann kommt der Wind und die Klamotten flattern. Und es ist einfach ein tolles Lebensgefühl. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr Lebensfreude und mehr gutes Lebensgefühl.
Ich finde es total spannend. Wir haben vermeintlich zwei Personen aus vollkommen unterschiedlichen Richtungen hier zu Gast. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass ihr im Grunde über das Gleiche sprecht, nur mit anderen Worten und mit anderen Bildern. Aber im Grunde würde ich zusammenfassen, sprecht ihr beide davon, dass wir uns daran erinnern dürfen, was den Menschen zum Menschen macht. Und genau davon eigentlich mehr in unseren Alltag wieder hineinzubringen, gar nicht einzuladen, sondern einfach dem menschlichen Menschsein wieder mehr Raum zu geben.
Ja.
Und ja, ich bedanke mich bei euch beiden für eure beiden Perspektiven, für diese Impulse, für die Gedanken und hoffe, dass wir uns in einer anderen Konstellation auch wieder treffen. Und mich würde das total freuen, weiter darüber zu sprechen oder über andere Themen auszutauschen.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank für deine Impulse auch, Johanna. Und danke, Raisa, dass du das Gespräch so schön geführt hast.
War mir Ehre und Freude. Vielen Dank, Raisa. Vielen Dank, Ben.